aus Brust und warf ihn aus dem Sattel, und der Gegner landete krachend auf der Erde. Zerhoras fluchte und eilte seinem geschlagenen Bruder zu Hilfe.
»Ein schlechter Ritt«, verkündete König Joffrey.
»Ser Balon Swan von Stonehelm«, ließ sich der Herold vernehmen.
Breite, weiße Schwingen verzierten Ser Balons großen Helm, und auf seinem Schild rangen ein schwarzer und ein weißer Schwan miteinander.
»Morros aus dem Hause Slynt, Erbe von Lord Janos von Harrenhal!«
»Schaut euch diesen tölpelhaften Emporkömmling an!« johlte Joff so laut, dass es der halbe Hof hören konnte.
Morros, der lediglich Knappe war und auch dies noch nicht lange, hatte Schwierigkeiten damit, Schild und Lanze zu halten. Die Lanze war die Waffe des Ritters, so viel wusste Sansa, und die Slynts gehörten einem Geschlecht niederer Herkunft an. Lord Janos war lediglich der Kommandant der Stadtwache gewesen, ehe Joffrey ihm Harrenhall als Lehen übertragen und ihn in seinen Rat berufen hatte.
»Hoffentlich stürzt er und bereitet sich selbst Schande«, dachte sie verbittert. »Hoffentlich tötet Ser Balon ihn.«
Nachdem Joffrey den Tod ihres Vaters verkündet hatte, war es Janos Slynt gewesen, der Lord Eddards Kopf am Haar packte und ihn in die Höhe hielt, damit der König und die Menge ihn betrachten konnten. Sansa hatte derweil laut geschluchzt und geschrien. Morros trug einen schwarz-golden karierten Umhang über einer schwarzen Rüstung, in die goldene Schneckenverzierungen eingelegt waren. Auf seinem Schild prangte der blutige Speer, den sich sein Vater zum Wappen des neuen Hauses erwählt hatte. Aber der junge Mann schien nicht recht zu wissen, wie er den Schild handhaben sollte, während er sein Pferd vorandrängte, und Ser Balons Spitze traf das rechteckige Wappen. Morros ließ die Lanze fallen, rang um sein Gleichgewicht und verlor diesen Kampf. Ein Fuß verfing sich beim Fall im Steigbügel, und das durchgehende Streitross schleifte ihn bis zum Ende der Bahn, wobei Morros Kopf wieder und wieder auf den Boden schlug. Joff gröhlte spöttisch. Sansa war erschüttert und fragte sich, ob die Götter ihr rachsüchtiges Gebet erhört hatten. Aber nachdem man Morros Slynt von seinem Pferd befreit hatte, war er zwar blutüberströmt, lebte jedoch.
»Tommen, wir haben den falschen Gegner für dich ausgewählt«, sagte der König zu seinem Bruder. »Der Strohritter justiert besser als der da.«
Daraufhin war die Reihe an Ser Horace Redwine. Er hatte mehr Erfolg als sein Zwillingsbruder und bezwang einen älteren Ritter, dessen Ross mit silbernen Greifen in blau-weiß gestreiftem Feld geschmückt war. Mochte der alte Mann auch prachtvoll aussehen, so hatte er im Lanzenkampf nur wenig zu bieten. Joffrey verzog den Mund.
»Was für eine armselige Vorstellung!«
»Ich habe euch gewarnt«, sagte der Bluthund.
»Mücken!«
Der König begann sich zu langweilen. Das erfüllte Sansa mit Besorgnis. Sie senkte den Blick und entschloss sich zu schweigen, gleichgültig, was geschähe. Wenn Joffrey Baratheons Laune sich verdüsterte, konnte ein beiläufiges Wort seinen Zorn entfesseln.
»Lothar Brun, freier Ritter in Diensten des Lords Baelish«, rief der Herold. »Ser Dantos der Rote aus dem Hause Hollard!«
Der fahrende Ritter, ein kleiner Mann mit verbeulter Rüstung ohne Wappen, erschien ordnungsgemäß am Westende des Hofes, nur sein Gegner ließ sich nicht blicken. Schließlich trottete ein Fuchshengst in Purpur und scharlachroter Seide herbei, doch Ser Dantos saß nicht darauf. Einen Augenblick später betrat der Ritter fluchend und taumelnd das Feld. Er trug einen Brustharnisch und einen federverzierten Helm und sonst nichts. Seine Beine waren weiß und dürr, und seine Männlichkeit wedelte obszön herum, während er dem Pferd nachsetzte. Die Zuschauer brüllten und schrien Beleidigungen. Schließlich packte Ser Dantos das Pferd am Zügel und versuchte aufzusteigen, doch das Tier stand nicht still, und der Ritter war zu betrunken und verfehlte mit den bloßen Füßen immer wieder den Steigbügel. Inzwischen lachte die Menge johlend, alle, außer dem König. Joffrey hatte diesen Blick in den Augen, an den sich Sansa nur zu gut erinnerte, den gleichen Blick, mit dem er vor der großen Septe von Baelor das Todesurteil für Lord Eddard Stark verkündet hatte. Schließlich gab Ser Dantos der Rote auf,
setzte sich auf den Boden und nahm den mit einem Federbusch verzierten Helm ab.
»Ich habe verloren«, rief er, »bringt mir Wein!«
Der König stand auf.
»Ein Fass aus dem Keller! Ich will ihn darin ertrinken sehen!«
Sansa hörte, wie ihr der Atem stockte, als stünde sie neben sich.
»Nein, das könnt ihr nicht tun.«
Joffrey wandte den Kopf zu ihr um.
»Was habt ihr gesagt?«
Sansa vermochte nicht zu glauben, dass sie gesprochen hatte. War sie denn von allen guten Geistern verlassen, ihm vor versammeltem Hof zu widersprechen? Sie hatte doch überhaupt nichts dazu sagen wollen, allein... Ser Dontos war betrunken und dumm und zu nichts nütze, aber er wollte doch niemandem etwas Böses.
»Habt ihr gesagt, ich könne das nicht tun, ja?«
»Bitte«, flehte Sansa, »ich meinte lediglich, wäre es nicht ein schlechtes Vorzeichen, euer Gnaden an eurem Namenstag einen Mann zu töten?«
»Ihr lügt«, entgegnete Joffrey. »Ich sollte euch gleich mit ihm ertränken, wenn euch so viel an ihm liegt.«
»Mir liegt überhaupt nichts an ihm, euer Gnaden.«
Die Worte lösten sich verzweifelt von ihrer Zunge. »Ertränkt ihn oder lasst ihm den Kopf abschlagen, nur tötet ihn morgen, wenn es euch gefällt, aber bitte nicht heute, nicht an eurem Namenstag. Ich könnte es nicht ertragen, wenn euch diese Tat ein Unglück einbrächte, ein schreckliches Unglück, selbst für einen König. So berichten es die Sänger aller Orten.«
Joffrey zog eine finstere Miene. Er wusste, dass sie log. Sie sah es ihm an. Er würde sie dafür büßen lassen.
»Das Mädchen spricht die Wahrheit«, schnarrte der Bluthund. »Was ein Mann an seinem Namenstag sät, das erntet er das ganze Jahr hindurch.«
Seine Stimme klang flach, als wäre es ihm gleich, ob ihm der König Glauben schenkte oder nicht. War es tatsächlich wahr? Sansa hatte das nicht gewusst. Sie hatte es nur vorgeschützt, weil sie seiner Bestrafung entgehen wollte. Und so